Leute, es dauert nicht mehr lange, dann sehen wir uns schon live. Also zumindest viele von euch. Im September starten die Zusatztermine der Ohrenzeugentour und die ersten Shows sind auch schon wieder ausverkauft. Zum Beispiel Zürich, München, Leipzig, Hannover oder Hamburg. Wenn ihr mich also in eurer Stadt sehen wollt, dann wartet nicht mehr so lange. Für Hannover zum Beispiel gibt es noch einen Zusatztermin. Für andere Städte wie Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart oder Berlin wird es jetzt schon knapp. Und ich sag's nochmal, das ist definitiv die letzte Chance, die Ohrenzeugentour noch zu sehen. Danach werde ich nämlich erstmal wieder eine kleine Live-Pause machen. Also, ihr wisst doch Bescheid. Tickets für die Zusatztermine der Ohrenzeugentour bekommt ihr bei printyourticket.de auf Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von Nebenan und hallo, The Basti, The Bielendorfer.
Hallo, grüezi und hallo meine Lieben, hier ist er wieder, der Bili Bielendorfer. Du hast mich wieder eingeladen, weil du keinen besseren gefunden hast.
Richtig, ihr habt es wahrscheinlich direkt erkannt an diesem samtweichen Timbre, eine Stimme, die so süß ist wie eine Packung edle Tropfen in Nuss. Diese Stimme gehört meinem Freund und Podcast-Kollegen Basti Bielendorfer. Du hast es gerade schon gesagt, du warst schon bei mir in Folge 83 und Folge 135. Ich habe es extra nochmal recherchiert und die Leute schreiben immer, ich verstehe es ja auch nicht. Ich verstehe es ja nicht, aber sie schreiben immer wieder, lad den Bielendorfer wieder ein.
Das ist, ich bezahle die Leute dafür, weißt du, das sind drei Freelancer, die ich angestellt habe, die in so einem Labor sitzen und allen möglichen in so einem Keller, so Affen mit so Schreibmaschinen, die sitzen da und schreiben alle deutschen Podcaster an, dass ich da unbedingt mal wieder vorbeikommen soll. Und heute machen wir den Hattrick voll, 83, 135 und 153, das ist fantastisch.
Richtig, und es gibt noch mehr fantastische Sachen zu verkünden, du bist jetzt auch einer von uns. Du bist einer von uns True Crime Podcastern, Basti.
Ich bin im elitären Club der True Crime Podcaster angekommen. Das wird jetzt viele vielleicht irritieren, aber ich habe es ja in meinen bisherigen Besuchen, die ich hier gemacht habe, schon erzählt, dass ich durchaus eine gewisse Affinität zu dem Thema habe, weil ich ja Psychologie studiert und auch in einer Justizvollzugsanstalt während meines Studiums gearbeitet habe. Und dann habe ich mich mit einer guten Freundin zusammengesetzt, die Journalistin ist, Sandra Sprünki-Sprünken. Manche von euch kennen sie vielleicht von dem Podcast 1AB-Ware.
Beste Frau.
Eine wirklich, ja. Sie ist nicht nur Freundin, sondern auch Redakteurin von meinem anderen Podcast Bratwurst und Baklava und eine hellwache, unglaublich liebenswerte und lustige Person. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben drüber gesprochen, was könnten wir mal machen? Und dann kamen wir auf die Idee, warum nicht, weil wir beide sehr große Affinität dazu haben, warum nicht mal ein bisschen True Crime? Und deswegen haben wir jetzt den Podcast Friends in Crime gegründet, der ab 6.6. bei Podimo im Freemium-Bereich zu hören ist und dann einen Monat später auch über alle anderen Podcast-Kanäle geht, also Spotify etc. ab 4.7. Alle zwei Wochen eine neue Folge und eine kleine Premium-Folge im Podimo-Bereich. Und wir haben den Titel ehrlich gesagt gewählt, weil die Abkürzung von Friends in Crime Fick ist und wir unsere Follower dann die Fickies nennen können, wovon ich immer geträumt habe.
Hi, ihr Fickies. Das ist ihr schön. Fickies. Das gefällt mir.
Hast du eigentlich einen Adressaten bei deinen Hörern? Also
ja, ich habe ganz am Anfang mal so eine Abstimmung gemacht, wie wir den Bums jetzt nennen sollen. Und wir sind dann auf die Ohrenzeugen gekommen, was ich auch irgendwie sehr schön finde.
Oh, die Ohrenzeugen finde ich aber gut. Das ist wirklich gut.
Ja. Deswegen heißt ja auch die Tour so, weil mit Verbrechen von nebenan, die Verbrechis, die Nebenannis, weiß ich nicht. Also dann doch lieber die Ohrenzeugen.
Die Nebenannis finde ich aber auch ganz gut. Das klingt so, das hat so was, das hat so ein bisschen so ein DDR-Charme. Die Nebenannis, da wohnen die Nebenannis.
Klingt wie so eine Wohngruppe, in der man nicht unbedingt leben will, ehrlich gesagt.
Aber die Ohrenzeugen sind sehr gut. Also ehrlich gesagt, das müsstest du auskoppeln und noch einen Podcast machen, den du die Ohrenzeugen nennst. Sehr fantastischer Titel dafür. Das ist wirklich gut.
Stimmt. Du würdest hören. Haben wir einen Hörer haben wir schon.
Ich würde sofort hören. Zusammen mit meiner großen Community an Fickies.
Sehr gut. Mal, wir wollen ja nicht nur hier Trash-Talk machen. Ich habe neulich eine böse Mail gekriegt. Ich soll nicht immer so viel Trash-Talk machen mit den Menschen. Ich soll einfach nur erzählen und meine Schnauze halten.
Das ist geil, ne, wenn die Community einem sagt, was man zu tun hat. Mir wird auch mal geschrieben, mach mal 20% weniger Politik, 30% weniger Videogames. Ich denke so, was ist denn das hier? Ist das ein Tante-Emma-Laden? Jeder kann sagen, welche Kaugummis er gerne haben möchte. Der Onkel erzählt, was der Onkel erzählen will. Aber natürlich jetzt zum Thema. Du hast ja was Schönes für uns vorbereitet.
Richtig, jetzt kriegen wir doch noch die Kurve. Wir sprechen heute über einen Mann mit sehr vielen Berufen. Der ist nämlich Modedesigner, Künstler und am Ende, ich würde sagen, Deutschlands erfolgreichster Geldfälscher. Insgesamt 16,5 Millionen Dollar druckt dieser Mann in seiner Kölner Werkstatt, also bei dir in der Nachbarschaft. Und wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich dir und euch heute. Wie immer hört ihr diese Folge auf RTL Plus schon 2 Wochen früher. Und man kann sich beim Thema vielleicht denken, eine Inhaltswarnung brauchen wir heute wahrscheinlich nicht. Es sei denn, du hast irgendwie Angst vor Falschgeld. Soll es ja auch geben.
Nee, das fällt nicht unter meine vielen, vielen Sorgen und Ängste. Falschgeld nehme ich immer gern.
Sehr schön. Also von daher können wir eigentlich jetzt direkt reinstarten. Kleiner Hinweis, noch einige Namen habe ich geändert. Basti, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Sehr schön. Wie immer herrscht an diesem Freitagmorgen rund um den Kölner Dom viel Gedränge. Das Wahrzeichen der Stadt am Rhein ist ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen. Auf der Domplatte drängen sie sich dicht an dicht mit Digitalkameras in den Händen, um das perfekte Bild der Kathedrale zu machen. Heute ist das Wetter besonders günstig dafür. Die beiden Spitzen des Doms ragen in den strahlend blauen Himmel. Keine Wolke ist zu sehen an diesem 22. Mai 2007. Doch die ganze Pracht der fast 160 Meter hohen Kathedrale einzufangen, ist gar nicht so leicht. Das weiß auch Jürgen Kuhl. Dem Kölner Künstler haben Motive des Doms viel Geld eingebracht. Angelehnt an die Kunstwerke des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Andy Warhol hat er knallig bunte Drucke des Kölner Doms erstellt. Und die sind ziemlich gut weggegangen, denn nicht nur die Kölner lieben ihren Dom. Doch an diesem Morgen hat Jürgen Kuhl eine andere Mission. In seinem Atelier in der Donatusstraße 158 in Pulheim bei Köln ist die Stimmung besonders aufgekratzt. Den 65-Jährigen kann so schnell eigentlich nichts aus der Ruhe bringen. Doch heute hat der schlaksige Mann mit der schmalen, randlosen Brille und den grauen Haaren ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch, als er die gelben Postkartons packt. An den Wänden seines etwa 160 Quadratmeter großen Ateliers reihen sich bunte Kunstwerke aneinander. Ginge es nach Kuhl, dann könnten das ruhig weniger sein, aber aktuell läuft es nicht so gut auf dem Kunstmarkt. Die Menschen geben kein Geld mehr für teure Kunstdrucke aus. In Möbelhäusern bekommt man die mittlerweile für wenig Geld hinterhergeschmissen. Es riecht nach Farbe, Lösungsmitteln und auch ein bisschen nach kaltem Zigarettenrauch. Ein Laster, das Kuhl bis heute nicht losgeworden ist, obwohl er es oft genug versucht hat. Für den großen Tag heute hat er sich Unterstützung geholt. Sein Kumpel Tom hilft ihm beim Packen der Kartons. Ein kräftiger Kerl Mitte 40 mit einem etwas zweifelhaften Ruf. Zu seinen Zeiten als Jockey soll er auf der Rennbahn in zwielichtige Geschäfte verwickelt gewesen sein. Er ist also genau der Richtige, wenn es um heikle Operationen geht. Wenn heute alles klappt, ist Kuhl auf einen Schlag alle seine Sorgen los. Er schielt immer wieder zur Uhr. Sie liegen noch gut in der Zeit. Als die Kartons fertig gepackt sind, macht Tom sich auf den Weg. Er soll die Umgebung im Auge behalten. Das Atelier liegt in einem kleinen Industriegebiet. Drumherum gibt es Autowerkstätten, Werbeagenturen und Kleinunternehmen. Das sorgt für regen Lieferverkehr. Doch um die Mittagszeit ist es hier ziemlich ruhig. Um 12:15 klopft es an der Ateliertür. Kuhl öffnet der hübschen blonden Frau die Tür. Marie-Sophie Susanne Falkenthal. So stand es auf ihrer Visitenkarte, die die junge Frau ihm vor einem knappen halben Jahr überreicht hat. Seitdem haben die beiden immer mal wieder Geschäfte miteinander gemacht. Und die Eventmanagerin aus Litauen ist immer begeistert von seiner Arbeit gewesen. So begeistert, dass sie diesmal tief in die Tasche gegriffen hat für ihren Auftrag. Ihre Augen funkeln, als sie die Kartons sieht. Da klingelt plötzlich Kuhls Telefon. Tom ist dran. Die Mutter ist sauber. Sie ist allein gekommen und auch sonst geht nichts ab in der Gegend. Kuhl atmet einmal tief ein und aus. Ein bisschen angespannt ist er wohl doch. Schließlich steht viel auf dem Spiel. Er packt sich zwei der gelben Kartons und trägt sie zu dem silbergrauen Golf seiner Kundin, den sie etwa 20 Meter vom Eingang entfernt geparkt hat. Sobald Cool sein Atelier verlassen hat, fängt er an zu schwitzen. Die Sonne ist jetzt zur Mittagszeit besonders heiß. Doch das Schleppen lohnt sich. Im Kofferraum steht die Tüte mit seiner Bezahlung, 550.000 Euro in bar. Mehr als eine halbe Million. Das reicht doch bestimmt für die Finca mit Pool auf Mallorca, von der Cool schon so lange träumt. Doch dazu wird es nie kommen. Als Cool die Kartons gerade in den Kofferraum lädt, rollt ein LKW in die Einfahrt. Der 65-Jährige wundert sich noch, was dieser LKW hier macht. Wegen der Sonne kann er den Fahrer aber nicht richtig erkennen. Bevor er überhaupt Zeit hat zu reagieren, springen plötzlich etwa 30 schwer bewaffnete Männer in Uniform aus dem Frachtraum des LKW. Sie sind von der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei. Die Männer tragen schusssichere Westen und schwere Kampfstiefel und haben jeweils eine Maschinenpistole in der Hand. Innerhalb von Sekunden bricht vor dem Atelier Chaos aus. Die Spezialkräfte werfen den 65-jährigen Cool auf den Boden, fesseln seine Hände mit Kabelbindern. Cool landet unsanft im Dreck, mit dem Gesicht im Staub. Er sieht noch, wie Susanne Falkenthal in ein anderes Auto steigt und wegfährt. Er wurde schon wieder reingelegt.
Tja, der Traum ist aus, hat Rio Reiser gesagt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, kein schöner Moment, wenn man das realisiert. Aber gut, das kommt ein bisschen, ist der Preis der ganzen Sache, wenn man nun mal sich in die Kriminalität begeht. Ne? Und das sicherlich ein krasser Moment, wenn dann die, wie sagt man so schön in deutschen Crime-Podcasts, die Handschellen klicken. Die Handschellen haben geklickt. Man wird nicht festgenommen, die Handschellen haben geklickt. Und ja, also ehrlich gesagt finde ich es erstaunlich blauäugig, was er da gemacht hat. Weil also wenn mir jemand, den ich nicht so gut kenne, irgendwie eine solche Riesensumme abnehmen will und so, ob man da nicht doch noch deutlich vorsichtiger sein sollte. Aber klar, wenn das Geld lockt und man an die Finca in Mallorca denkt, dann vergisst man wahrscheinlich auch mal jede Sicherheit. Außerdem ist es ja auch schwierig, so jemanden zu überprüfen, ne, wahrscheinlich. Also
ja. Immerhin. Er hat ja schon den Tom sozusagen losgeschickt in die Nachbarschaft, um zu gucken, ob da irgendwer lauert und ob das irgendwie eine Falle sein könnte. Also scheinbar hat er schon damit gerechnet, dass da eventuell was passieren kann. Aber wie du schon gesagt hast, das Geld war ja für ihn schon zum Greifen nah, die 550.000 Euro. Und ja, ich glaube, deine Vermutung ist nicht ganz falsch. Es gibt auch diesen schönen Satz, Gier frisst Hirn.
Gier frisst Hirn, genau so ist es, ja. Und dann auf einmal wirft man alle Bedenken über Bord. Ich meine, 2007 ist ja eine Zeit, als das Internet schon gab, wo man Leute, sagen wir mal, etwas umfassender überprüfen konnte und so. Ich weiß nicht, wie jetzt ein LKA oder wie die Polizei das macht, wenn sie solche Scheinidentitäten aufsetzt, ob sie dann halt auch wirklich zum Beispiel, also wenn ich jetzt so eine Eventmanagerin erfinden würde aus Litauen, ja, dann würde ich natürlich auch eine Internetpräsenz und so für die bauen, um das alles glaubhaft zu machen. Ich weiß nicht, wie das läuft hinter den Kulissen, aber wenn ich er wäre, würde ich eher misstrauisch werden, wenn jemand im Jahr 2007 keinen digitalen Fingerabdruck hat in Form einer Website etc., als wenn jemand das hat.
Das stimmt natürlich, aber wir wollen natürlich auch Verbrechern keine Tipps geben.
Natürlich nicht. natürlich nicht. Also wenn ihr jetzt, nein, natürlich nicht.
Aber du hast recht, ich gehe auch davon aus, dass die dann, vielleicht meldet sich ja irgendwann mal anonym ein verdeckter Ermittler bei mir, das würde mich nämlich auch interessieren. Ich glaube, dass die da richtige Lebensläufe und Online-Profile erstellen, weil sonst ist es ja, wie du schon sagst, in der heutigen Zeit komplett unglaubwürdig, dass man über jemanden gar nichts im Netz findet. Also nee. Wie du schon sagst, da würde man schon, glaube ich, irgendwie misstrauisch werden. Ich kann ja mal erzählen, was der Hintergrund des Ganzen ist, weil wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es da jetzt nicht unbedingt um legale Geschäfte geht. Kann man sich auch wahrscheinlich denken, wenn da in bar eine halbe Million bezahlt wird. Jürgen Kuhl, habe ich ja gerade schon gesagt, ist Künstler und er hat in seiner Werkstatt einige ganz besondere Kunstwerke geschaffen, wenn man das so sagen kann. Bei der Übergabe ging es nämlich um Falschgeld. 6,5 Millionen US-Dollar, gedruckt von Jürgen Kuhl, feinsäuberlich in fünf gelbe Postkartons verpackt. So hatte es Susanne Falkenthal, also unsere litauische Eventmanagerin, bei Kuhl bestellt. In ihrem Club in Litauen sei immer mal wieder russisches Falschgeld im Umlauf, hat sie ihm damals erzählt. Die Russen wären also der perfekte Abnehmer dafür. Eine erste Testlieferung hat es auch schon gegeben. Im April hatte Kuhl der jungen Frau aus Litauen schon mal 250.000 gefälschte US-Dollar verkauft und dafür 21.600 Euro bekommen. Alles ist glatt gelaufen, also damals bei dieser Testlieferung. Doch natürlich ist das Teil des Plans. Denn Susanne Falkenthal ist weder Eventmanagerin, noch kommt sie aus Litauen. Stattdessen ist sie eine verdeckte Ermittlerin des Bundeskriminalamts und Kuhl ganz dicht auf den Fersen. Der erste Kauf sollte den Künstler in Sicherheit wiegen. Beim zweiten Mal haben die Ermittler dann zugeschlagen. Noch während Kuhl mit gefesselten Händen vor seinem Atelier in der Sonne schwitzt und sein Pech kaum fassen kann, sind seine gefälschten Dollar auf dem Weg in die Speziallabore des BKA und des Secret Service. Die Experten wollen unbedingt herausfinden, wie es Kuhl geschafft hat, die 100-Dollar-Noten zu fälschen. Auf der Vorderseite des leicht grünlichen Scheins prangt groß der US-Gründervater Benjamin Franklin. Die Blüten sind erschreckend perfekt. So etwas sehen auch die Experten eher selten. Und die Scheine sehen nicht nur täuschend echt aus, sie fühlen sich auch echt an. Insgesamt findet das BKA bei Kuhl am Ende 16,5 Millionen Dollar. Es ist der weltweit drittgrößte Fund von falschem US-Geld. Eine Fälschung im ganz großen Stil. So etwas kann eigentlich kein Einzeltäter schaffen. Da muss mindestens die Mafia oder eine andere kriminelle Organisation dahinter stecken, vermutet das BKA. Deshalb durchsuchen die Spezialkräfte das Atelier des 65-Jährigen ganz genau in der Hoffnung, irgendwo Hinweise auf Kuhls Hintermänner zu finden. Keiner kann sich vorstellen, dass dieser dürre ältere Herr mit den grauen Haaren ganz allein hinter einem der größten Falschgeldfunde überhaupt stecken könnte. Währenddessen schmort Kuhl in der Sonne. Seine Finger werden in den engen Fesseln langsam taub und sein Rücken fängt an zu schmerzen. Er ist 65 Jahre alt und das Stehen fällt ihm langsam schwer. Also fragt er nach einem Stuhl. Einer seiner Bewacher besorgt Kuhl einen Bürostuhl aus dessen Atelier. Kurz bevor Jürgen Kuhl zu seiner Vernehmung gebracht wird, möchte er noch mal kurz ins Atelier etwas holen, wie er sagt. Wenig später kommt der 65-Jährige mit einem fertig gepackten Koffer zurück. Es sieht so aus, als würde er gleich von einem Taxi abgeholt werden, um in den Urlaub zu fliegen. Doch in dem Koffer sind keine Badesachen, sondern alles Nötige, was er fürs Gefängnis braucht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da reinkommt und man hat gar nichts, erklärt Kohl später. Also er ist durchaus darauf vorbereitet, dass er eventuell in den Knast kommen könnte. Den Koffer hat er schon mal gepackt. Du bist ja auch jetzt schon seit einiger Zeit Kölner, glaube ich, ne? Schon seit ein paar Jahren, glaube ich.
Seit 10 Jahren lebe ich in
seit
Köln.
Seit 10 Jahren schon, wow.
Ja.
Hast du von Hans-Jürgen Kuhl vor dieser Folge schon mal gehört?
Ja, habe ich. Und ich bin ihm sogar geografisch irgendwie hinterhergezogen, weil er ist, soweit ich weiß, in Braunsfeld, ich glaube, das wirst du ja noch irgendwie auch anschneiden, aufgewachsen oder hat dort gelebt. Und dort habe ich auch schon gelebt. Und jetzt ist er im Umkreis von Köln ja erwischt worden, in dem ich mittlerweile auch lebe. Also er ist auf jeden Fall eine lokale Größe und bekannt gewesen hier in Köln und fällt ja unter diese bekannten Fälschernamen wie Beltracci oder halt auch, also ich habe von dem Fall schon mal gehört, ich kannte aber die genauen Umstände nicht, muss ich sagen. Aber es ist natürlich schon eine enorme Summe, also 16,5 Millionen Dollar, das ist schon eine Menge. Also wirklich eine Menge und ich finde interessant, dass er ja offensichtlich Dollar und nicht Euro gefälscht hat. Soweit ich weiß, ist, glaube ich, der Dollar wahrscheinlich etwas einfacher zu fälschen als der Euro, weil er weniger Sicherheitsmerkmale hat oder sowas, ne?
Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, was die Schwierigkeit ist beim Dollarfälschen. Aber ich finde es ganz interessant. Der Kuhl ist zumindest bei den Leuten, die lange in Köln leben, also bei so waschechten Kölnern, hat er so ein bisschen einen Legendenstatus. Und ich habe ja auch hin und her überlegt, mit wem ich so eine Folge machen könnte. Und tatsächlich war bei einigen, die ich so im Hinterkopf hatte, ein bisschen, wie soll ich das formulieren, die wollten dem Kuhl nicht auf die Füße treten. Weißt du? Also okay. Das finde ich auch ganz interessant, wo ich so denke, okay, mit der Handbremse will ich natürlich auch nicht in den Fall gehen, dass ich dann irgendwie zu nett zu einem Verbrecher sein muss. Aber der hat schon einen gewissen Status in Köln. Also das war mir vorher als Nicht-Kölner echt nicht so bewusst. Also das scheint da eine große Nummer zu sein.
Und wenn man ehrlich ist, ist das natürlich auch eines, das macht es nicht besser oder so. Aber Fälschung ist immer eines der etwas charmanteren Verbrechen, wo man vielleicht mit dem Verbrecher etwas mehr sympathisieren kann als beispielsweise bei Gewalt oder Sexualverbrechen.
Total.
Ich meine,
weil es ja kein Geschädigten im klassischen Sinne gibt, oder?
Naja, uns als Gesellschaft, ne? Also ich meine, in der Steuergelder etc., was da verschwendet wird, auch für die Ermittlungen. Aber ich meine, schau dir Catch Me If You Can über Frank Abagnale an. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kennst du ja noch mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Da geht's ja auch um einen Fälscher, der sich sein gesamtes Leben lang, sagen wir mal, durchmogelt, sich als Pan Am-Pilot, als Chirurg und was auch immer ausgibt. Und der Film ist dahingehend auch besonders, dass man deutlich mehr mit Leonardo DiCaprio, also dem Fälscher, sympathisiert als mit den Ermittlungsbehörden. Und ein bisschen ist es bei diesem Fall ja auch, dass man eher mit ihm mitfiebert. Natürlich ist es Betrug, natürlich ist es falsch, aber irgendwie ist es auch spannend und man fühlt den Schmerz der Opfer nicht so sehr.
Ja, dabei habe ich mich auch ein paar Mal erwischt, dass ich gedacht habe, so, ach ja, eigentlich würde es mich fast freuen, wenn er da und damit jetzt durchkommt. Vielleicht kurze Erklärung, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Jürgen Kuhl wegen Falschgelds auffliegt. Wahrscheinlich ist er deswegen auch schon so gut vorbereitet mit seinem Koffer. Schon 1998 wird er zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er 5 Millionen US-Dollar Falschgeld gedruckt und auch wieder an verdeckte Ermittler des BKA verkauft hat.
Er hat auf jeden Fall keine guten Kontakte, der Bursche. Ne? Also so oft, wie der verdeckte Ermittler anspricht, das ist ja erstaunlich. Die müssen ja an jeder Ecke stehen.
Er ist wahrscheinlich ein besserer Fälscher, als er ein Gangster ist. Die Strafe fällt übrigens so mild aus, weil hinterher herauskommt, dass die Ermittler ihn zum Geldfälschen angestiftet haben. Das ist ja bei verdeckten Ermittlern immer so ein schwieriger Bereich, weil die dürfen ja auch in ihrer falschen Identität keine Straftaten begehen und vor allem dürfen sie andere nur in ganz wenigen Fällen dazu anstiften. Also vor allem, wenn sich die andere Person bisher nichts zu Schulden hat kommen lassen. Das ist so ein bisschen so ein Graubereich, wenn du da jetzt irgendwie bei den Hells Angels dabei bist und so und deine Identität auffliegen würde, wenn du dich nicht so verhältst, wie die das von dir erwarten, ist das natürlich was anderes. Aber ne, wenn du jetzt zu einem hingehst, der bis jetzt ein unbescholtener Bürger ist und sagst, hier, fälsch mal Geld für mich und dann fälscht er das und du nimmst ihn fest, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig.
Ist aber auch so ein bisschen dieser Filmmythos, dass sie nicht lügen dürfen. Also, dass wenn du zum Beispiel in Filmen ist ja manchmal so, wenn du einen Kopf fragst, bist du ein verdeckter Ermittler oder bist du ein Polizist, dass sie dann ja sagen müssen. Ich glaube, das stimmt nicht wirklich.
Das
aber sie dürfen halt nur in einem sehr begrenzten Maße Straftaten begehen. Ich meine, es gibt ja viele Filme auch über Henry Hill zum Beispiel, der die Mafia unterwandert hat in den USA. Und da verschwomm dann, zum Beispiel gibt es einen sehr schönen Film drüber, da verschwomm dann auch ein bisschen die, wie soll man sagen, da verschwomm die Grenze zwischen legal und illegal, weil er natürlich, wenn du die Mafia unterwanderst, musst du halt Drogen nehmen, du musst halt bei Raubüberfällen dabei sein. Das geht ja nicht anders, du kannst ja nicht bei jeder Sache, die illegal ist, zu deinen Leuten, die du unterwandern willst, sagen, nee, da bin ich heute nicht dabei, da mach ich habe heute Fußpflege, tut mir leid, mach dir mal den Überfall ohne mich.
Ja,
dementsprechend, ich glaube, dass das Leben eines verdeckten Ermittlers sehr schwierig ist, weil man sich halt genau durch diese Grauzone die ganze Zeit laviert.
Das stimmt. Für Jürgen Kuhl hat das aber direkte Konsequenzen, diese vorherige Festnahme, weil er ja mittlerweile jetzt vorbestraft ist im Jahr 2007. Das heißt, dieses Mal muss er mit einer deutlich härteren Strafe rechnen, weil er hat ja schon mal Geld gefälscht. Und vor allem wünschen die sich jetzt natürlich, dass er über seine Auftraggeber auspackt und versprechen ihm auch Strafminderung dazu. Also die Ermittler machen Jürgen Kuhl nach seiner Festnahme im Mai 2007 ordentlich Druck. Doch der 65-Jährige kann nicht liefern, denn es gibt keine Hintermänner und keine Auftraggeber. Es gibt keine Mafia, keinen kriminellen Clan, nur einen älteren Herrn mit einer Druckmaschine und einem fetten Minus auf dem Konto.
Was ist das denn für ein geiler Typ? Also er hat das wirklich einfach aus eigener Intention heraus ganz alleine geplant und gemacht.
Genau das ist ja der Ansatzpunkt der Ermittler. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass ein einzelner Mensch das schaffen kann, auch in dieser Qualität Geldscheine zu drucken, falsches Geld zu drucken. Und deswegen, du hast es gerade schon gesagt, vielleicht gehen wir mal ein bisschen darauf ein, was der überhaupt für ein Typ ist. Also Hans-Jürgen Kuhl wird 1941 in Dattenfeld geboren. Das ist so ein kleines Örtchen an der Sieg, etwa eine Stunde von Köln entfernt. Seine Mutter stirbt kurz nach seiner Geburt. Als Jürgen 3 Jahre alt ist, zieht sein Vater mit ihm und seinen 4 Geschwistern nach Köln in ein großes Haus im Stadtteil Braunsfeld. Es ist eher so ein beschauliches, aber doch schickes Viertel mit vielen alten Villen und im Stadtwald links vom Rhein. Also ein beliebtes Ausflugsziel für alle Kölner, die sich nach etwas Grün sehen. Materiell fehlt es Jürgen in seiner Kindheit an nichts. Er bekommt jede Menge Taschengeld und gleich 2 Haushälterinnen kümmern sich darum, dass zu Hause alles ordentlich ist und die Kinder immer etwas Warmes zu essen haben. Jürgens Vater ist erfolgreicher Unternehmer. Nach dem Krieg baut er seinen Betrieb wieder auf und verkauft Naturprodukte. Säfte und Salben gehören zum Beispiel zu seinem Sortiment. Aber umarmt worden bin ich nie, erzählt Kuhl später selbst. Die Erziehung seiner Kinder überlässt Kuhl Senior lieber anderen, also zum Beispiel diesen Haushälterinnen. Später wird Jürgen erzählen, dass er in seinem ganzen Leben vielleicht 20 Minuten mit seinem Vater geredet hat. Das ist schon krass, ne? Also diese Nachkriegsgeneration, da waren die Väter, glaube ich, anders präsent, als sie es heute sind, glücklicherweise. Aber das ist schon, also 20 Minuten im ganzen Leben, da bin ich froh, dass ich das mit meinem Papa nicht so habe.
Nee, das ist schon relativ mager. Also ich komme auch aus einer eher pragmatischen Familie, vorsichtig formuliert. Also sagen wir mal so, große Erfolge wurden bei mir auch eher mit Schulterklopfen oder so. Ich habe es ja schon mal erzählt, als mein Buch damals meistverkauftes Buch des Jahres war, hat mein Vater nur gesagt, Thomas Mann hat aber mehr Bücher verkauft.
Also,
womit er recht hat, ja. Ich habe auch keinen Literaturnobelpreis gewonnen, aber sagen wir mal, ich komme auch aus einer Pragmatikerfamilie. Das ist allerdings nochmal etwas düsterer. Also 20 Minuten über die gesamte Kindheit weg, das ist nicht viel.
Das ist so, und vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass Jürgen nicht so in die Rolle rein will, die sein Vater für ihn vorgesehen hat. Der möchte natürlich, dass sein Sohn das Unternehmen später mal übernimmt, aber Jürgen hat ganz andere Dinge im Kopf, und damit meine ich jetzt nicht klassischerweise die Schule. Also in der Schule mag er eigentlich nur die Fächer Kunst und Sport. In allen anderen Fächern fällt er eher durch fehlende Hausaufgaben oder zu spät kommen auf. Dafür entwickelt Jürgen schon früh einen guten Riecher für ein gutes Geschäft. Mit 8 Jahren beobachtet er einen Straßenkünstler dabei, wie er Zeitungsartikel und kleine Bildchen mit einer bestimmten Methode abpaust und dann weiterverkauft. Der kleine Jürgen kauft sich von seinem Taschengeld die Materialien und macht das Ganze zu Hause nach. Die abgepausten Figuren von Walt Disney verkauft er dann an Nachbarn, und das mit Erfolg. Von dem Geld geht der 8-Jährige mit seinen Geschwistern ins Kino. Also er fängt eigentlich mit 8 schon das erste Mal an, im kleineren Rahmen Sachen zu fälschen.
Früh übt sich,
genau. Und Jürgen Kuhl hat eigentlich ab da einen großen Traum. Er möchte Zeichner werden bei Walt Disney in Amerika. Wenn er kreativ werden kann, vergisst er alles um sich herum. In der Schule zeichnet er Disney-Figuren an die Tafel und sorgt damit bei Mitschülern und Lehrern für Schmunzler. Doch seinen Abschluss schafft er so natürlich nicht. Die blauen Briefe stapeln sich im Büro seines Vaters, bis Jürgen irgendwann von der Schule fliegt, weil seine innere Einstellung zur Schule nicht stimmte, wie es damals heißt.
Das müsstest du heute mal einem sagen.
Ist eine schöne Formulierung, ja, ne?
Das könntest du, glaube ich, bei 30 Schülern zu ungefähr 29 konstatieren. Und der eine Typ in der ersten Reihe, der immer aufzeigt, das ist der Einzige. Aber bei allen anderen, die Einstellung zur Schule, ja gut, es waren andere Zeiten, als er zur Schule gegangen ist. Mein Vater ist ein bisschen älter als er, aber der ist in der Schule auch noch vermöbelt worden. Ne? Da gab es noch den Rohrstock in den 60er Jahren.
Also ich kenne das auch noch, das mit
Schlüsselbund. Flo, aber sagen wir mal, ungerichtet. Also so richtig einen in die Fresse gekriegt hat man nicht. Aber das stimmt.
Glücklicherweise so, nicht. Würde man heute aber trotzdem nicht machen.
Die frühen 9, nee, da wäre heute ja direkt, da wären ja 4 Sozialarbeiter am Start, wenn da ein Lehrer einen Schlüsselbund werfen können würde. Aber zumindest in der Erziehungszeit damals, mein Vater hat auch viel von seiner Schulzeit erzählt, so. Das war nochmal eine andere Liga. Das muss man ja auch sagen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren da durchaus, sagen wir mal, Leute mit Geschichte in der Schule angestellt. Und
schön formuliert.
Ja, und da hat er durchaus auch von erzählt. Also dass da auch, sagen wir mal, die Aufklärung über die Gründe des Zweiten Weltkriegs teilweise etwas tendenziell waren und dass Gewalt durchaus passiert ist gegenüber den Schülern, was heute ja wirklich nicht mehr vorstellbar wäre.
Ja, da haben sich die Zeiten zum Glück geändert. Aber wie gesagt, Jürgen Kuhl fliegt von der Schule. Und irgendwie schafft das aber immer so, ne, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich für ihn eine neue Tür. Und das begleitet ihn so ein bisschen sein ganzes Leben. Mittlerweile hat er seinen Plan, nach Amerika zu gehen und für Disney zu zeichnen, verworfen. Jetzt möchte er Kameramann werden. Seine Schwester arbeitet damals in einem der angesagtesten Fotogeschäfte in Köln, wo nur die teuersten Kameras und das beste Zubehör verkauft werden. Mhm. Durch ihre Kontakte bekommt Jürgen die Chance auf eine Ausbildung zum Fotokaufmann. Doch auch hier hält der mittlerweile 17-Jährige nicht viel von Regeln oder Pünktlichkeit. Statt für seine Prüfungen zu lernen, zieht er nachts lieber mit seinen Freunden durch die Clubs der Stadt. Vor 2 Uhr ist er selten im Bett und kommt dementsprechend oft verkatert und zu spät zur Arbeit. Auf die Berufsschule hat er ebenfalls keinen Bock. Die Unterschrift seines Lehrers für die Anwesenheitsbestätigung fälscht er damals einfach. Und vielleicht ist das auch so der Moment, wo dieses bisher eigentlich eher behütete Leben so langsam kippt. Bisher ist Jürgen nämlich mit seinen Tricks immer irgendwie durchgekommen. Aber er weiß natürlich auch, dass er jede Menge Geld braucht, um sein Leben so zu leben, wie er sich das vorstellt. Also lernen und arbeiten ist halt nicht so sein Ding, aber Geld ausgeben schon. Er mag feiern, er mag schöne Frauen und er zockt auch gerne mal. Alles Dinge, die jetzt nicht so besonders günstig sind, vor allem wenn man eigentlich noch in der Ausbildung ist. Deshalb verdient sich Jürgen Kuhl immer schon Geld dazu. Er verkauft gebrauchte Fotoapparate, sammelt im Sommer Tennisbälle auf und verkauft im Urlaub in der Jugendherberge beim Frühstück frisch gepressten Orangensaft. Also er hat schon Geschäftssinn, ne? Also er selbst sagt, ich habe immer gearbeitet, ich wollte einfach noch mehr Geld haben zum Ausgeben. Und schnell lernt der junge Jürgen im Kölner Nachtleben auch Menschen kennen, die wissen, wie man an Geld kommt. So freundet er sich damals zum Beispiel mit der kölschen Rotlichtgröße Heinrich Schäfer an, den wegen seines dicken Zinkens alle nur Schäfers Nas nennen. Ich gehe mal davon aus, dass du den Namen schon mal gehört hast.
Der Schäfers Nas, ja. Also es gibt, glaube ich, kaum Menschen auf der Welt, die Verbrecher mehr sympathisieren oder positivieren als die Kölner. Es gab ja besonders in den 70er, 80er, 90er Jahren so eine Verbrecherszene in Köln, wo Schäfers Nas, Heinrich Schäfer, der lange Tünn, der dumme Tünn etc., ja, die sind alle legendär geworden. Das waren im Ende, wenn man ehrlich ist, alles Dealer, Zuhälter und Menschen, die sich halt in zwielichtige Geschäfte verstrickt haben.
Total.
Aber die Kölner haben Sympathie dafür und bis heute gibt's ja hier in Köln Führung durch das alte Köln, so, also wo du halt zum Beispiel, ich glaube, der lange Tünn, den gibt's noch, der hat das alles überlebt, diese Zeit. Und der ist halt auch Verbrecher in den 80ern gewesen und ist auch im Knast gewesen und dann wieder rausgekommen und macht jetzt Führungen durch die alten Läden, wo damals halt zwielichtige Geschäfte abgelaufen sind. Und Schäfers Nas ist sowas wie der Vito Corleone, glaube ich, gewesen. Der
ja,
der Kölner Verbrecher. Nur dass das alles sowas, im Gegensatz zur Mafia etc., natürlich war da Gewalt und sogar Mord nicht an der Tagesordnung, aber es ist vorgekommen. Trotzdem hat das alles sowas Provinzielles und Liebenswertes bei den Kölnern. Und die Kölner sagen auch, der Schäfer, allein, dass du so einen Typen des Schäfers Nas nennst, ich meine, ja, der ist nach seiner Nase benannt. Und wenn man ihn googelt, dann weiß man auch warum. Sagen wir mal so.
Das stimmt.
Es lag nicht an seinem Haarschnitt.
Es lag nicht am Haarschnitt. Ich kann mal kurz für alle Nicht-Kölner erzählen, warum Heinrich Schäfer so eine Gangsterlegende ist. Der wird 1937 geboren und ist ab Anfang der 60er als Zuhälter berühmt bzw. berüchtigt. Damals wird in keiner Stadt in der Bundesrepublik mehr gestohlen, erpresst und gemordet als in Köln. Die Presse nennt Köln deshalb Chicago am Rhein, also direkt zu dieser Al Capone-Mafia-Geschichte. Und ganz vorne dabei ist damals Heinrich Schäfer, der wegen seiner gebrochenen Nase von allen Schäfers Nas genannt wird. Im Februar 1995, und ich glaube, das ist der Grund, warum er bis heute so eine Legende ist in Köln, klauen unbekannte Täter am helllichten Tag ein wertvolles Silberkreuz aus der Schatzkammer im Kölner Dom. Und du kannst in Köln natürlich alles machen. Du kannst alles machen. Aber den Dom beklauen ist wirklich, das ist Todsünde, ja? Und der damalige Dompropst bittet ausgerechnet den vorbestraften Verbrecher Schäfers Nas um Hilfe. Der hat, also Schäfers Nas hat mit Zuhälterei und Zwangsprostitution jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber die katholische Kirche beklauen, da hört für ihn der Spaß auf. Und
Das ist auch interessant, geile, ne? Also es ist schon so geile Doppelmoral. Ja, das Mädchen, das habe ich da an die Straße gestellt, aber wenn einer die katholische Kirche beklaut,
da
dann
gebe
ich. Ja, das ist so, das ist natürlich völlig abstrus. Und noch abstruser in der Geschichte ist, dass der Dompropst den Zuhälter fragt. Also ich meine, das muss ich mir mal vorstellen, wie absurd das ist eigentlich. Das ist so, als würde der Papst irgendwie wirklich Vito Corleone anrufen, sagen wir, wir haben ja gerade Probleme im Vatikan, der Klempner kommt nicht. Das ist ja völlig absurd. Ja. Aber zu der Zeit war das denkbar.
Es war denkbar und vor allem war es erfolgreich. Also Schäfer schafft es tatsächlich, durch seine Kontakte in der Unterwelt das Kreuz unversehrt wieder zu beschaffen. Ein Finderlohn möchte er nicht. Stattdessen soll der Dompropst ihn in seine Fürbitten einschließen. Das tut meiner schwarzen Seele gut, wie Schäfer sagt. Und tatsächlich betet der Propst des Kölner Doms für den berühmtesten Gangster der Stadt und Heinrich Schäfer geht als König vom Friesenplatz in die Kölner Geschichte ein. 2 Jahre später stirbt er im Alter von 60 Jahren an Herzversagen. Und auch das ist etwas, ja, hat er nicht lange was von gehabt, von seinem Lifestyle. Was ich bei der Recherche gemerkt habe, also ja, du hast natürlich recht, es hat was Provinzielles und was Nettes, aber man darf ja eben nicht vergessen, es geht ja zum Beispiel auch um Zwangsprostitution. Aber alle Kölner, mit denen ich darüber gesprochen habe, war so, ja, aber die Frauen haben das alle freiwillig gemacht.
Ja, das ist eine etwas seltsame Auslegung von Recht.
Ja.
Die wollten das, die Mädels.
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich dadurch, dass das Kölsche hat ja sowieso so einen Mundschlag, wo alles so, also die Betonung des Kölschen hat ja was sehr viel Wärmeres und Zarteres als jetzt Berlinerisch oder so.
Ja.
Und dadurch wird auch alles irgendwie simplifiziert und ein bisschen verniedlicht. Und selbst solche Themen wie Zwangsprostitution wirken, wenn solche Leute darüber sprechen, dann irgendwie putzig.
Nett.
Aber am Ende sind es Kriminelle und die allerwenigsten haben diesen Lifestyle ja überlebt oder halt ohne Gefängnis überstanden. Und mittlerweile ist, natürlich gibt es in Köln immer noch eine Menge Kriminalität, aber das Chicago am Rhein ist ja Geschichte. Das ist ja eine Sache der 70er und 80er Jahre gewesen. Da habe ich hier noch nicht gelebt, aber bis heute zehrt die Stadt von diesem Status. Und wenn man sich diese Bilder, also man kann sich durchklicken im Internet, keiner dieser Luden, man nennt die Kölner Luden, also die Kölner Zuhälter oder Verbrecher, das ist eine so aus heutiger Sicht so abstruse Darstellung von Verbrechertum. Also ich habe in meinem Job im Knast alle Arten von Verbrechern getroffen und auch Betrüger und so. Oder auch Zuhälter. Und diese Art von Verbrechertum ist eigentlich eine Vergangenheit, eine Geschichte, weil wenn du heute in diesem Bereich arbeitest oder sowas, dann ist natürlich das Allerwichtigste, nicht aufzufallen und nicht mit einem, weiß ich nicht, einem Chihuahua-Pelzmantel durch die Innenstadt zu laufen, damit wirklich alle mitkriegen, dass bei dir offensichtlich dein Arbeitslosenverhältnis, das du beim Amt angemeldet hast oder dein Minijob nicht ganz richtig sein kann. Das heißt, die Verbrecher heute sind etwas cleverer geworden. Damals sind die wirklich mit den dicken Uhren, den dicken Autos rumgefahren, haben gesagt, sie arbeiten aber als Gärtner oder so. Das ging in den 80ern, heute geht es nicht mehr.
Ja, das stimmt. Das hat sich heute glücklicherweise, würde ich sagen, ein bisschen geändert. Lass uns mal zurückgehen zu Jürgen Kuhl. 1961 findet die Polizei bei Jürgen und seinen Freunden in der Wohnung Marihuana. Der 20-jährige Jürgen kommt dafür für 3 Wochen in den Knast. Also auch da andere Zeiten als heute. Und zwar kommt er in Kölns damals berüchtigstes Gefängnis, der Klingelpütz in der Nähe vom Hansaring. Ein damals schon völlig heruntergekommenes Gebäude, das kurze Zeit später abgerissen werden wird. Im Knast lernt Jürgen dann noch einen Kölner Unterweltboss kennen, der damals nur ein paar Jahre älter ist als er. Anton Dumm, genannt der Dumse Tünn, über den sogar sein eigener Anwalt sagt, wo mein Mandant hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Ist auch schön, als ob das was Erstrebenswertes wäre.
Ja, also, den müsst ihr wirklich mal googeln. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe heute nur Zeit, um einen Zuhälter zu googeln. Ne, das kann ja sein. Jeder muss ja seine Zeit am Tag für sowas auch einteilen. Aber den dummsten Tünn, den müsst ihr gesehen haben. Der sieht original aus, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Eine Mischung aus Cocker Spaniel, Zuhälter und laufendem Lederteppich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Mini-Pri-Frisur, gefärbter schwarzer Schnurrbart, blonde Haare und dazu ein Ganzkörper-Leder-Jumpsuit-Outfit. Es gibt nicht so viele Bilder von dem, aber alle Bilder von dem sind so legendär, dass du denkst, das kann doch nicht mal in den 80ern cool gewesen sein. Also ich weiß, die 80er hatten nicht viel Geschmack, aber das ist wirklich, also heutiger Sicht, der sieht aus wie ein Scherz. aber der war damals ein gefürchteter Mann. Also
ja,
kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Der dumm zu tun. Der du hat nichts mit dumm zu tun übrigens. Dumm heißt, glaube ich, schön. Du ist der schöne Tünn.
Kann man auch drüber streiten in dem Fall. Ich pack mal zwei Bilder von den beiden, vom Tünn und vom Schäfers Nas, mal bei Instagram bei Verbrechen von nebenan rein, damit ihr euch das selber angucken könnt. Aber du hast recht, es ist wirklich legendär. Die beiden sind erbitterte Konkurrenten, also Dumse Töne und Schäfers Nas. Und die liefern sich sogar einmal eine Schlägerei auf offener Straße, die in der Stadt so legendär ist, dass sie sogar in dem Film Heißes Pflaster Köln vorkommt. Den muss ich auch unbedingt noch gucken. Mhm. Interessant ist, dass Jürgen Kuhl es schafft, mit beiden Bossen klarzukommen und so ein bisschen ja zwischen den Welten zu schweben. Und Kuhl macht sich bald selbst einen Namen in der Rotlichtszene auf dem Kölner Ring. Bald kennt man ihn dort nur noch als The Doof, also die Taube. Muss wohl eine sehr wilde Zeit gewesen sein, wo jeder seinen eigenen kölschen Spitznamen bekommen hat.
Wird erklärt, warum sie ihn die Taube genannt haben? Also weil er so.
Das habe ich versucht rauszufinden. Vielleicht, weil er so toll fliegen kann. Nee, keine Ahnung. Ich
weil er wahrscheinlich so von einem zum anderen geflogen ist. Weil ja. Du hast ja gerade gesagt, er hat sich mit den größten Größen, die aber gegeneinander standen, mit allen gut verstanden. Er wirkt ja insgesamt wie so ein sehr geschickter Wendehals. Ne? Also wie so ein.
Stimmt.
Wie so ein Salamander, der so überall sich reindrückt. Und klar, das ist, also ich meine, eigentlich hat er sich da ein sehr gefährliches Fahrwasser begeben, weil er ist ja kein Gewaltverbrecher und das sind ja alles Gewaltverbrecher am Ende und das sind keine Leute, auch wenn sie aus heutiger Sicht lustig aussehen, also der Dumse Tünn sieht wirklich aus wie eine Karikatur, sind keine Leute, die du verärgern möchtest. Und das ist schon, glaube ich, eine sehr spannende Zeit gewesen damals. Aus Verbrechersicht und auch aus Sicht der Ermittlungsbehörden. Köln in den 70er und 80er Jahren war einfach ein ganz anderes Pflaster, als es heute ist.
Ja, und ich glaube, dass das Jürgen Kuhl ist halt jemand, der, glaube ich, vor allem von dem Geld angezogen wird, ne? Und von den Möglichkeiten, die sich da bieten, weil er sagt ja selber, ne, ich feiere gerne und ich wusste, dass ich immer mehr Geld verdienen muss, um eben diesen Lebensstandard halten zu können. Und klar, irgendwann landest du dann in dem Bereich, wo viel Geld zu verdienen ist. Aber man muss eben auch sagen, dass er sich irgendwann von dem Milieu lossagt, also so nach etwa 10 Jahren und versucht dann halt anders sein Geld zu verdienen. Also außerhalb dieses Rotlichtmilieus. Im Sommer 1971 macht Jürgen Kuhl dann zum ersten Mal ein richtig dickes Geschäft. Und schuld daran, jetzt sorge ich wieder für Bilder in deinem Kopf, sind Hotpants. Also sehr, 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 sehr kurze Hosen. Vielleicht muss man erklären, dass ein Großteil deiner Berühmtheit auch auf goldene Hotpants zurückzuführen ist.
Ja, ich habe die auch heute wieder an. Ja, das ist die Basis von allem, was ich heute mache. Das wird mich, glaube ich, dieses Leben nicht mehr loslassen. Ich habe ja vor vielen Jahren mittlerweile mal bei Let's Dance teilgenommen und habe in meiner Final-Performance in goldenen Unterhöschen getanzt. Und ich weiß wirklich nicht, was mich geritten hat, dass ich dazu gestimmt habe. Ich weiß noch, wie Ekaterina Leonova zu mir kam und sagte, das sieht gut aus, habe keine Probleme. Du hast eine tolle Körper. Es war natürlich eine komplette Lüge. Ich sah aus wie eine Wurst. Wie einfach eine ungekochte Brühwurst, die man in so goldenes Zellophan gepackt hat. Und zwar zu wenig goldenes Zellophan. Und ich sag mal so, ich habe schöne Beine, aber Hotpants stehen mir einfach nicht. Es ist nicht meine Welt.
Ja, deswegen, das war direkt so das Bild, was ich jetzt im Kopf hatte. Und ja, in den 70ern sind ja ganz viele Leute so rumgelaufen. Also die Hotpants sind damals der heiße Scheiß. In London laufen die Models damals mit kurzen Lederhosen über den Laufsteg und sorgen für einen riesigen Hype. Und ein Kumpel von Kuhl wittert damals ein großes Geschäft und bittet Jürgen, ihm doch ein paar kurze Leder-Hotpants zu schneidern. Und man muss sagen, der damals Anfang 30-Jährige hat viele Talente, zum Beispiel auch nähen. Also er kann nicht nur zeichnen und drucken, er kann auch nähen. Schon als Jugendlicher hat er sich selbst seine Hemden umgeschneidert, weil die an seinem schlanken Körper viel zu weit waren. Mit den gut sitzenden Hemden macht er in den Kölner Clubs bei den Frauen schnell Eindruck und soll deshalb bald auch die Hemden seiner Kumpels umnähen. So hat er sich dann seinen Ruf erarbeitet. Und weil Kuhl, wie er selbst sagt, schlecht Nein sagen kann, probiert er auch die Nummer mit den Hotpants aus und wird damit quasi über Nacht erfolgreich. Er gründet kurz darauf sogar sein eigenes Modelabel namens Paloma und verkauft selbstgenähte Lederjacken. Große Modehäuser reißen ihm seine Klamotten quasi aus den Händen. Seine Kleidung landet sogar auf dem Cover der Vogue. Und das Geld regnet nur so auf Kuhl hinunter. Er selbst spricht von 30.000 Mark, Zitat, Taschengeld im Monat, die er in dieser Zeit verdient hat. Doch so schnell wie der Designer das Geld verdient, gibt er es auch gleich wieder aus. Cool, kauft sich teure Sportwagen, fährt damit mit seinen Freunden nach Paris oder Amsterdam und zieht durch die Clubs, lernt jede Nacht andere Frauen kennen und genießt das Leben in vollen Zügen. Auch Jahre später schwärmt er noch von dieser Zeit. Das war ein richtiges Späßchen. Sein Ruf kommt natürlich auch im Kölner Milieu an. Viele Unterweltgrößen geben bei ihm damals Kleidung in Auftrag. Also da gibt's dann doch wieder die Verknüpfung mit den Gangsterbossen. Die hatten sehr viel Geld und wollten immer etwas Exklusives. Klamotten, Ferraris und bei denen habe ich mich manchmal ausgetobt, erzählt Kuhl weiter. Zwar wird damals quasi alles, was Jürgen Kuhl anfasst, zu Gold, aber eben er verprasst das meiste davon sofort wieder. Rücklagen legt er keine an und auch einige seiner Geschäftspartner hauen ihn übers Ohr und klauen ihm seine Ideen und Entwürfe, ohne ihn an den Einnahmen zu beteiligen. Also auch da merkt man wieder, er ist geschickt in diesem Handwerklichen, aber kein besonders guter Geschäftsmann. Dazu kommt, dass Jürgen Kuhl niemand ist, der sich gerne von irgendjemandem etwas sagen lässt. Wenn er auf einen Auftrag keine Lust hat, dann macht er ihn auch nicht, egal wie viel Geld er damit verdienen könnte. Das finde ich wiederum eine sehr sympathische Eigenschaft. Als ein Modelabel von ihm in den 70er Jahren Lederklamotten im Safari-Look haben will und viel Geld dafür bietet, lehnt er den Auftrag ab und kehrt gleich der ganzen Branche den Rücken zu. Einfach, weil er keine Lust mehr dazu hat. Stattdessen entdeckt er seine alte Leidenschaft wieder, die Kunst. Und wie damals als Achtjähriger bei Walt Disney kopiert Kuhl auch jetzt wieder von den Großen. Als er das Bild Flowers des berühmten amerikanischen Künstlers Andy Warhol entdeckt und sieht, wie erfolgreich dieser Mann damit ist, baut er das berühmte Motiv einfach nach. Per Siebdruck bringt er die bunten Blumen in seiner Werkstatt auf Papier. Die sehen fast genauso aus wie das Original, nur eben ohne die Unterschrift des Meisters. Allerdings sind die Farben bei Kuhl ein bisschen bunter als bei Warhol, einfach weil Kuhl das schöner findet. Eine Fälschung des Originals ist es aus seiner Sicht nicht. Auch Jahre später verteidigt er sich. Ich verkaufe Bilder von Jürgen Kuhl. Ich benutze zwar Warhols Technik und übernahm einige Motive von ihm, aber ich verändere sie immer leicht. Wobei man schon sagen muss, dass für Laien da kaum ein Unterschied zu sehen ist und das wahrscheinlich schon einer der Gründe ist, warum diese Bilder so gut weggehen. Also die kaufen die ja jetzt nicht unbedingt, weil die Jürgen Kuhl kaufen wollen, sondern weil die was haben wollen wie Warhol. Und das sind natürlich auch noch andere Zeiten, weil heute kriegst du Kunstdrucke von Bildern überall, kriegst in jedem Möbelhaus, aber damals war das noch nicht so möglich und jeder möchte damals nicht nur in Köln, sondern auch im Rest von Deutschland ein Bild des kölschen Andy Warhol zu Hause hängen haben. Und das Interessante ist, dass der echte Andy Warhol das sogar mitbekommen hat irgendwann. Du kannst ja mal raten, was der wohl dazu gesagt hat.
Also bauchgefühlsmäßig würde ich sagen, dass er wahrscheinlich sich noch nicht mal so sehr dran gestört hat, weil Warhol ja eine sehr eigene Vorstellung von Kunst hatte und Reproduzierbarkeit von Kunst und auch diese Glorifizierung in Bezug auf sich selbst. Also er war ja nun wirklich ein sehr stranger Typ. Bis heute ja. Gibt's viele Filme, viele Bücher, die sich mit ihm beschäftigen, weil manche sehen ihn als fast schon Betrüger, dass er diese ganze Kunstfigur nur erschaffen hätte um sich herum, um diese eigentlich, sagen wir mal, simple Kunst, weil er hat ja in meisten Fällen nicht gemalt, sondern reproduziert, ja. Siebdrucke etc. gemacht und manchmal einfach Banalitäten auf, also ich meine, die bekanntesten sind ja nun mal die Tomatensuppe oder Tomatenbohnen, ja. Die er da, die Dosen gemacht hat.
Campbell.
Genau. Also ich könnte davon ausgehen, dass er anders als jetzt vielleicht der klassische Maler, der sich betrogen fühlt, damit relativ locker umgegangen ist. Plus war er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon so unendlich reich, dass es wahrscheinlich auch egal war für ihn.
Ja, du bist gut in deiner Einschätzung. Also Andy Warhol scheint cool damit zu sein. Auch hier muss man sagen, hat Jürgen Kuhl wieder irgendwie Glück. Seine Bilder sind zwar so nah am Original, dass Warhol ihn theoretisch verklagen könnte, aber obwohl der US-Star von den Fakes aus Köln weiß, lässt er Kuhl einfach machen. Nur einmal, als die beiden sich in Köln bei einer Veranstaltung treffen, bittet er Kuhl, den Dom doch bitte aus einer anderen Perspektive zu zeigen, damit die Bilder nicht ganz so nah an seinen Werken sind. Und das macht Kuhl auch. Also auch das ist so ein bisschen Teil der Kuhlschen Legende. Andy Warhol hat ihm sozusagen das Approval gegeben und gesagt, hier, machst du cool. Cool. An diesen bunten Motiven im Pop-Art-Stil, also vor allem den Kölner Dom, verdient er sich eine goldene Nase. Aber auch diese Erfolgswelle hat irgendwann ein Ende. 1987 stirbt Andy Warhol und auch seine Kunstwerke sind irgendwann nicht mehr so beliebt. Außerdem kann man solche Kunstdrucke, wie ich eben schon gesagt habe, mittlerweile in jedem Möbelhaus für kleines Geld kaufen. Die Bilder des kölschen Warhol werden zu Ladenhütern. Also braucht der mittlerweile Ende 40-jährige Kuhl eine neue Geschäftsidee. Zu dieser Zeit sitzt er häufig rauchend mit seinen Kumpels im Cento in der Kölner Innenstadt. Das ist so eine kleine unscheinbare Pizzeria in den Opernpassagen. Nebenan liegt die Galerie Hohmann, bei der Kuhl als Künstler früher ein- und ausgegangen ist. Im Cento sitzen regelmäßig zwielichtige Gestalten zu einer Art Kleinganoven-Stammtisch zusammen. Alles Männer mittleren Alters, die ihre beste Zeit schon hinter sich haben. Bei Espresso und Kippen plaudern sie über das nächste große Ding und spielen Karten. Zusammen mit diesen Bekannten kommt Kuhl dann irgendwann auf den Plan, im großen Stil 100-Dollar-Noten zu fälschen. Schließlich hat er das ja schon mal getan und das damals ziemlich gut. Zwar wurde er 1998 deshalb erwischt, aber das Ganze hat sich natürlich trotzdem rumgesprochen, weil es eben damals schon funktioniert hat. Und seine Kumpels wissen, dass Kuhl Geldprobleme hat und wittern das große Geschäft. Aber Jürgen Kuhl ist skeptisch. Er weiß, wie schwierig gerade die 100-Dollar-Note zu fälschen ist und wie viel Arbeit das bedeuten würde. Außerdem hat er nach der letzten Pleite eigentlich die Nase voll. Also er ist ja schon einmal fast in den Knast gekommen deswegen. Aber seine Kumpels wollen davon nichts hören und bearbeiten Kuhl monatelang. Und irgendwie reizt es ihn ja dann doch. Erst versucht er sich an gefälschten Briefmarken, doch das klappt nicht so, wie er hofft. Und Kuhl träumt ja immer noch von seiner Finca auf Mallorca. Doch davon ist er ehrlich gesagt finanziell weit entfernt, auch wegen des Falschgeldurteils von 1998, weil er immer noch seine Geldstrafe abstottern muss. Irgendwann kommt ihm der Gedanke, es wäre nicht schlecht, was zurückzuholen. Also finde ich auch schön zu sagen, was zurückzuholen. Ich muss jetzt Strafe bezahlen für ein Verbrechen, was ich begangen habe. Also begehe ich noch ein Verbrechen, nämlich die Strafe bezahlen kann. Ist ein interessanter Ansatz. Aber nur das Fälschen alleine, das reicht natürlich nicht, um wirklich Geld damit zu verdienen. Vielleicht kommst du drauf, was Kuhl jetzt in dieser Situation braucht.
Naja, er braucht wahrscheinlich irgendwie, also klar, er könnte Geld fälschen und in die USA fahren, um es dann selber auszugeben, aber da besteht dann immer die Gefahr, erwischt zu werden. Ne? Also jedes Mal, wenn du Falschgeld irgendwo in Umlauf bringst, kannst du natürlich dabei gepackt werden. Also braucht er wahrscheinlich irgendjemanden, der ihm dann irgendwie Falschgeld in großen Mengen abnimmt, ne?
Genau das. Also das große Problem ist ja, da geht es ja jetzt nicht um 30 Euro, die er fälscht, sondern er will ja Millionen fälschen und da kannst du die falschen Scheine nicht einfach bei Edeka an der Kasse loswerden, vor allem wenn es um US-Dollar geht. Aber dafür haben Kuhls kriminelle Kumpels eine Lösung. Einer seiner Bekannten, Spitzname der Albaner, natürlich, wie halt Verbrecher so heißen,
der erzählt, Albaner. Und jetzt kommt die Überraschung, er war Albaner.
Wahrscheinlich schon.
Obwohl in Köln wäre auch möglich, dass er nicht Albaner war. Er war ein Italiener, aber er ist Albaner.
Ja, das könnte auch sein. Also jedenfalls der Albaner, der kennt da irgendwen im Irak, der da Interesse dran hätte. Und die Iraker, die brauchen angeblich bis zu 30 Millionen Dollar Falschgeld. Und Kuhl soll für jeden gefälschten 100-Dollar-Schein 10 echte Dollar bekommen. Also insgesamt 3 Millionen. Das ist der große Deal, von dem er immer geträumt hat. Ein letztes großes Ding, um danach das Leben unter Palmen genießen zu können. Jürgen Kuhl willigt ein. Natürlich, weil er die Kohle braucht, aber auch, weil ihn der Ehrgeiz gepackt hat. Wie er selbst sagt, ich wollte die besten Blüten aller Zeiten machen. Das hinzubekommen, wird Kuhl mehr als ein Jahr Arbeit kosten. Bei seiner Sparkasse besorgt er sich als erstes einen echten 100-Dollar-Schein. Den trägt er seitdem immer mit sich herum, holt ihn ständig hervor, schaut sich jedes Detail ganz genau an. Alles muss stimmen. Das Papier, das Wasserzeichen und die kleine rote Mikroschrift. Für den Druck kauft er sich eine neue teure Offset-Druckmaschine, also einen Drucker für Flachdrucke. Mit einem hochauflösenden Scanner kopiert er den 100-Dollar-Schein und tauscht am Computer die Seriennummern aus. Damit hat er eine Vorlage. Aber die wirkliche Herausforderung, die kommt erst noch. Die US-Bundesdruckerei benutzt für die Dollarnoten ein ganz spezielles Papier, eine unverwechselbare Mischung aus Baumwolle und Lein. Und ich glaube, wenn man schon mal in den USA war und Dollar in der Hand gehabt hat, die fühlen sich schon anders an als Euro, ne? Also wirklich mehr wie Stoff als wie Papier, würde ich sagen.
Ja, sie haben ganz komische, taktil ist es ein ganz komischer Geldschein, ne?
Ja, ja, das stimmt. Also, und das ist eben die Schwierigkeit, das so ein bisschen, ja, nachzubauen. Dieses Papier dafür gibt's natürlich nicht einfach irgendwo zu kaufen. Also besorgt sich Kuhl ein Papier aus Osteuropa, das dem Original sehr ähnlich ist, auch wenn es etwas leichter ist. Wochenlang mischt Jürgen Kuhl in seiner Werkstatt an der Donatusstraße im Industriegebiet in Pulheim Farben an und experimentiert mit Pigmenten herum, um den perfekten Grünstich hinzubekommen. Oft schiebt er dafür auch Nachtschichten. Die Fenster in seiner Werkstatt sind die einzigen in dem Industriegebiet, aus denen so spät nachts noch das Licht scheint. Im Mai 2005 hat er die ersten 100-Dollar-Noten fertig. Aber Jürgen Kuhl ist nicht zufrieden, denn die Scheine sehen zwar ziemlich echt aus, aber sie fühlen sich anders an als das Original. Also das Papier ist sehr nah dran, aber bei den echten Dollars kann man die aufgedruckte Schrift fühlen, wenn man so drüber fährt mit den Fingern. Das Problem an der Sache ist, dass Kuhl den falschen Drucker hat. Die echten Scheine werden im sogenannten Stahlstichverfahren gedruckt. Das ist eine sehr aufwendige Tiefdrucktechnik, bei der einzelne Elemente sozusagen in das Papier gestanzt werden. Und sowas kriegst du mit so einem Offset-Drucker natürlich nicht hin. Also lässt Kuhl sich etwas einfallen. Mit Hilfe einer Siebdruckmaschine, die er vorher für seine Kunstwerke benutzt hat, trägt er einen durchsichtigen Lack auf die falschen Dollars auf. Und wenn der ausgehärtet ist, fühlen sich die falschen Scheine genauso an wie echte. Auf diese Idee ist vor ihm tatsächlich noch niemand gekommen. Und selbst die Experten des BKA und die Staatsanwälte werden später zugeben, dass Kuhl gute Arbeit geleistet hat. Mittlerweile ist es Sommer 2006, Fußball-WM in Deutschland, das Sommermärchen. In seinem kleinen Atelier in Pulheim erschafft Jürgen Kuhl gerade sein ganz eigenes Märchen. Wie schon hunderte Male vorher vergleicht er mit verbundenen Augen seine neueste Fälschung mit dem echten 100-Dollar-Schein von der Sparkasse, den er seit einem Jahr jeden Tag mit sich rumträgt. Und zum allerersten Mal kann Kuhl zwischen den beiden Scheinen keinen Unterschied mehr fühlen. Er hat es geschafft. Zwischen unzähligen Bildern an den Wänden, Farbeimern und Pinseln flattern ab diesem Tag aus Kuhls Drucker täuschend echte 100-Dollar-Noten. Später wird der Geldfälscher über diesen Moment sagen, das sind so Momente, wo man denkt, wow, das könnte klappen.
Ich meine, man muss, also das Interessante ist, der Mann so ein Erfindungsreichtum hat, stell mal vor, er hätte was für was Gutes eingesetzt.
Stimmt, das der hätte ja echt tolle Sachen machen können. Ja,
hätte echt tolle Sachen machen können. Also ich meine, es gehört schon verdammt viel dazu, als Einzelperson mal die größte Staatswährung der Welt so genau nachmachen zu können. Also ich meine, er hat ja viele Talente, das ist ja bei den meisten dieser Fälschern, Kunstfälschern, so Kujau etc., das sind ja oft Leute, die wahnsinnig begabt sind. Also ich meine, ich habe zum Beispiel überhaupt keine künstlerische Begabung außer Schreiben. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, malen, Sachen bildlich darstellen. Ich habe kein Gefühl für sowas. Dann ist man schon mit sowas gesegnet und verschenkt es eigentlich für Kriminalität. Aber wir wissen ja jetzt, ist es nicht gut ausgegangen. Warum ist es denn nicht gut ausgegangen?
Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Kuhl ist wahrscheinlich einer der besten Geldfälscher der Welt, aber er ist eben kein besonders guter Krimineller. Weil er braucht ja jetzt mehr als ein Jahr, um die perfekte Fälschung hinzubekommen, wo er immer wieder probiert und macht und tut. Und dabei produziert er unzählige Fehldrucke und Testscheine, die er ja irgendwie entsorgen muss. Und einfach in den Hausmüll schmeißen, wäre wahrscheinlich zu auffällig. Also versucht der damals 65-Jährige zuerst, die Scheine mit einem ganz normalen Büroschredder zu zerkleinern. Aber die Menge der Scheine ist groß und der Aktenvernichter so klein, dass das wahrscheinlich Jahre dauern würde. Also versucht Kuhl, die Scheine in seinem Atelier zu verbrennen. Allerdings qualmt das so sehr, dass er den Versuch abbrechen muss, weil es wäre ja schon blöd, wenn irgendeiner von den Nachbarn die Feuerwehr ruft und die dann feststellen, was er da in seinem Atelier verbrennt, dann hat er auch nichts gewonnen. Also probiert Kuhl etwas anderes. Er schneidet die falschen Scheine in schmale Streifen, packt die Streifen in dunkle Müllsäcke und bringt die Säcke zur städtischen Mülldeponie Butzweilerhof.
Da war ich gestern noch.
Quatsch.
Vielleicht liegen da noch welche. Ja, also fast alle Stationen, die du hier aufzählst, auch Hansaring, habe ich vor kurzem noch gewohnt. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich bin faktisch Jürgen Kuhl hinterhergereist. Also es ist, ich war gestern war ich noch auf der Deponie Butzweilerhof. Die gibt's heute noch. Sehr, sehr nette Deponie. Witzig. Ich sag 4 von 5 Sternen bei Google.
Sehr schön, aber lieb gemeint.
Lieb gemeint, ja, ja. Nette Mitarbeiter, tolle Schredder. Kennst halt doch, wenn man tolle so. Ich musste jetzt ausziehen. Und die waren sehr kulant, muss ich sagen. Also ich bin schon ungemeldet auf einen anderen Wohnort als Köln und ich wusste nicht, dass man dann gar nicht mehr zu einer kölschen Müllkippe fahren darf. Du musst ja, in stimmt, Köln
das
wohnen.
Ist immer das Wohnort.
Ja, ja, das war mir ja gar nicht bewusst, aber der Typ sagte dann in der Kölsche, ja, nächstes Mal, Jungen, kommst du dann aber mit der richtigen Ausweis, ne? So, das ist Köln. Das finde ich sehr angenehm. Ich bin mir ziemlich sicher, in Berlin hätte ich eine gezogen bekommen, aber in Köln, nächstes Mal.
Ja. Und war, hättest du in Berlin eine gezogen bekommen im Schlagring. Weil, dit ist Berlin, so.
Dit ist Berlin.
Ja, also ich merke schon, das ist für dich diesmal wirklich ein Verbrechen von nebenan, im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut.
Also cool denkt halt, dass das eine schlaue Idee ist, weil der Müll ja irgendwann dort verbrannt wird, ne? Und da läuft ja, wenn du selber schon öfter da warst, weißt du, es ist eine Riesendeponie, da läuft so viel Müll auf, da wird wohl keiner genau nachschauen, was in den Säcken ist. Denkt er sich zumindest, aber da hat er sich natürlich getäuscht. Am 25. September 2006 reißt zufällig einer der Müllsäcke und einem Mitarbeiter der Mülldeponie fallen die grünen Schnipsel, die aus dem Sack quellen, auf. Schnell finden die Deponiemitarbeiter noch mehr Säcke und es wird klar, irgendwer entsorgt hier haufenweise Dollarnoten. Die Mülldeponie alarmiert die Polizei und schnell schalten sich auch das BKA, die Kriminalpolizei und sogar der amerikanische Secret Service ein. Alle sind sich einig, Falschgeld in dieser Menge und Qualität, das ist ein besonders brisanter Fall. Die Geldschnipsel allein führen die Ermittler aber nicht zum Täter, das ist ja klar. Aber Kuhl hat noch einen weiteren Fehler gemacht. Zwischen all den grünen Schnipseln in den Müllsäcken entdecken Experten des BKA noch etwas anderes. Weiße Papierschnipsel mit Buchstaben darauf.
Oh,
wochenlang setzen sie die kleinen geschredderten Streifen wieder zusammen und irgendwann zahlt sich diese Puzzlearbeit aus. Die Experten haben einen Brief zusammengesetzt, auf dem eine Adresse und ein Name stehen. Hans-Jürgen Kuhl. Der Fälscher hat den Brief wohl versehentlich zusammen mit den Geldscheinen geschreddert und entsorgt. Also das ist halt wirklich so doof gelaufen, ne? Weil sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nicht so leicht gekriegt. Und natürlich jagen die Ermittler Kuhls Namen als erstes durch die Datenbank und stellen fest, dass ihr Verdächtiger 8 Jahre vorher schon mal wegen Geldfälschung verurteilt wurde. Und von da aus ist es dann nicht mehr so weit bis zur Festnahme.
Ja, ein kriminelles Genie ist er jetzt nicht gerade, ne? Also ich will jetzt nicht Empfehlungen geben, aber es hätte nur wirklich viele Wege gegeben, dieses Geld loszuwerden, ohne es auf einer öffentlichen Müllkippe zu entsorgen und dann noch seine eigene Adresse da reinzuwerfen. Also, huiuiuiuiuiui, ey. Also, das ist schon überschaubar clever, was er da getan hat, würde ich mal sagen. Wahnsinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also, ich meine, das ist ja schon höchst naiv. Also, er hätte es ja auch im Wald vergraben können oder so. Da wäre die Wahrscheinlichkeit, ja, dass gefunden worden wäre, viel geringer gewesen, reinschmeißen, ja, oder was auch immer. Also, wollen wir natürlich, ist alles Umweltverschmutzung. Aber ich meine, so beknackt zu sein, das Zeug einfach im Müllsack zu tun, auf die Deponie zu schmeißen, da würde ich dann aber wirklich die extra dicken Müllbeutel kaufen. Also, das...
Ja, weißt du, wenn ich so an bei uns in der Nachbarschaft an diesen Glasmüllcontainern hergehe, da gibt's ja auch immer so Assis, die da ihren Müll entsorgen, weil die zu faul sind, auf die Deponie zu fahren, ne? Und teilweise auch Elektroschrott und so, da sammeln sich ja teilweise Berge von illegal entsorgtem Müll. Und bei den Leuten denke ich mir immer, ach, es wäre schön, wenn ihr so doof wäret, um eure Adressen damit irgendwie beizuhaben durch Briefe oder so, damit sie euch packen können. Aber solche Leute sind leider nie so doof. Aber bei Kuhl, ja, eine Verkettung von doofen Umständen, kann man sagen. Interessant ist aber, dass die Ermittler ihn jetzt nicht direkt festnehmen, weil sie einfach sich gar nicht vorstellen können, dass dieser doch durchaus bekannte Kölner Künstler ganz allein für diese riesigen Mengen an Falschgeld sorgt. Und deswegen vermuten sie, dass da die Mafia hintersteckt oder irgendeine andere kriminelle Organisation. Deshalb lässt das BKA Kuhl monatelang überwachen, um an die vermuteten Hintermänner zu kommen. Die Ermittler betreiben einen riesigen Aufwand, hören insgesamt 16.000 Telefonate ab und beobachten jede Bewegung von Jürgen Kuhl. Doch statt wie von den Ermittlern wie erwartet Geld zu drucken, sitzt Kuhl rauchend im Cento oder malt Bilder in seinem Atelier. Ist auch, glaube ich, eine relativ langweilige Observation.
Ja.
Was die Polizei nämlich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, der Deal mit dem Albaner ist geplatzt. Die Auftraggeber wollen das Geld nicht mehr.
Wenn man sich schon nicht mehr auf die Albaner verlassen kann, was dann?
An wen kann man sich dann noch wenden? Das ist wohl so. Ja, ist blöd. Jetzt weiß er endlich, wie es geht und hat keinen Abnehmer dafür. Aber auch Kuhls Kumpels bekommen das Geld einfach nicht an den Mann, weil ja, es ist einfach eine riesige Summe Falschgeld, da brauchst du den Richtigen oder die Richtige, die das auch verteilen kann. Irgendwann wird Kuhl die Sache zu heiß und er verkauft seine Druckmaschine und auch die Druckplatten, weil er doch irgendwie denkt, er könnte auffliegen. Allerdings die 16,5 Millionen gefälschte US-Dollar, die behält er für schwere Zeiten vielleicht und lagert sie in einem Container im Gewerbegebiet von Köln-Ossendorf, verstaut in Obi-Umzugskartons.
Also ein Genie.
Ein wirkliches Genie. Er hat das Geld ehrlich gesagt schon fast wieder vergessen, bis Susanne Falkenthal an Kuhls Tür klopft. Sie hat ihn genau an seinem wunden Punkt erwischt. Er ist ein stolzer Mensch, ein Künstler und genau an diesem Punkt hat sie ihn erwischt.
Eitelkeit, ne? Die Leute stürzen immer über Eitelkeit. Das ist auch bei den großen Verbrechen in Bezug auf Drogen etc. und so. Meistens und ehrlich gesagt auch bei Sexualverbrechen, mit denen ich Erfahrung gemacht habe in meinem Job, oft so, dass die Leute nachlässig werden, weil es ja so gut läuft. Das ist immer, also jetzt bei ihm läuft es zwar nicht gut mit dem Geld umtauschen, aber er wird nachlässig in Bezug auf Sachen zu überprüfen, weil alles bisher so gut gelaufen ist. Und das ist bei ganz vielen Fällen, mit denen ich was zu tun hatte, so, dass Leute beim ersten, zweiten, dritten Mal noch super vorsichtig sind und alle Beweise werden vernichtet. Und dann auf einmal behält man auf einmal Sachen zu Hause oder nimmt Trophäen mit und so ein Quatsch. Und dann wird es auf einmal schwierig, die Beweise nicht mehr öffentlich zu haben.
Ich glaube, Nachlässigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt und auch das Bedürfnis, das jeder Mensch hat, gesehen und gehört zu werden. Ganz oft ist es ja auch so, dass Leute irgendwie mit ihren Taten prahlen. Weißt du, in so einer besoffenen Nacht erzählen die Kumpel, haha, damals. Und das fällt dir dann irgendwann auf die Füße. Und so ist es bei dem Kuhl auch ein bisschen. Also diese verdeckte Ermittlerin, die ist jung, die ist hübsch, die macht Kuhl andauernd Komplimente für seine herausragende Arbeit. Und das schmeichelt ihm natürlich. Später muss er anerkennend zugeben, die war gut geschult. Damals allerdings wittert er vor allem die Chance, sein Geld doch noch loszuwerden, zumindest ein Teil. Aber er weiß eben auch, wie riskant diese Sache ist. Kurz vor der Übergabe ruft er deshalb nochmal einen Kumpel an und erklärt ihm, 50-50 ist die Chance, dass du mich nochmal wieder siehst. Also er weiß schon, dass dieses Geschäft auch ziemlich schief gehen kann. Deshalb hat er seinen Koffer auch schon gepackt und in seinem Atelier bereitgestellt. Kuhl ist und bleibt ein Spieler, aber dieses Mal hat er sich verzockt. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es hätte noch immer Jutta gegangen, wie man in Köln sagt. Das hat bis jetzt immer einigermaßen geklappt. Und deswegen denkt er, es wird dieses Mal wahrscheinlich auch irgendwie klappen. Wobei man vielleicht an der Stelle noch mal kurz erklären muss, dass kein einziger gefälschter Schein aus Kuhls Werkstatt jemals in Umlauf gekommen ist. Also das ist eine Tatsache, die ihm später auch vor Gericht helfen wird, weil er ist das Geld ja bis jetzt noch nicht losgeworden. Sein Anwalt ist sich anfangs sicher, dass Kuhl als Wiederholungstäter mindestens für 10 Jahre hinter Gitter muss. Für einen 65-jährigen Mann hätte das unter Umständen auch lebenslänglich bedeuten können. Eine Vorstellung, die Kuhl vor dem Prozess große Angst einjagt. Dann hätte ich wohl Schluss gemacht, sagt er. Aber Kuhl hat Glück, wie oft in seinem Leben. Die Verhandlung gegen ihn dauert nur einen Tag, dann fällt am 8. November 2007 das Urteil. Das Kölner Landgericht verurteilt ihn zu 6 Jahren Haft. Dabei spielen sein Geständnis, sein Alter und natürlich auch die Tatsache eine Rolle, dass keiner seiner Blüten je in Umlauf gekommen und dadurch ja effektiv kein Schaden entstanden ist.
Dadurch, dass er inkompetent war, das hat ihm, also, dass er beruflich einige Weise seiner abseits des Künstlerischen relativ inkompetent war, hat ihm den Hals gerettet.
Ja, wobei du hattest ja irgendwann auch schon mal gesagt, das ist ja auch nicht ganz unwahr. Es ist ja schon insofern dem Steuerzahler einen Schaden entstanden, dass die den da irgendwie monatelang beobachtet haben, ne? Und 16.000 Telefonate abgehört haben. Das ist ja auch nicht ganz günstig. Also 6 Jahre Haft für ihn und von denen wird Kuhl nur 4 Jahre absitzen, den größten Teil davon im offenen Vollzug. Das heißt, er ist tagsüber in seinem Atelier und schläft nachts in der JVA in Euskirchen. Durch seinen Ruf als bester Geldfälscher Deutschlands kommt er im Knast ganz gut klar. Im Gefängnis hat niemand was gegen diese Art von Kriminellen. Das hattest du ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da gibt es ja durchaus Hierarchien im Knast. Und als Total. Geldfälscher hat man es da wahrscheinlich besser, als wenn du irgendwie sexuellen Missbrauch an Kindern begangen hast. Weil dann genau. bist du, glaube ich, ganz unten in der Knasthierarchie.
Und man muss auch nicht glauben, dass man diese, also als wenn das nicht innerhalb weniger Minuten allen bekannt wäre, warum Leute da sind. Natürlich versucht jeder, der rum, Verbrechen ne? begangen mhm. hat, ja, das ist, da sind solche, man muss sich vorstellen, dass eine JVA immer ein geschlossenes System ist und dass da wirklich der stille Briefkasten, die stille Post so schnell rumgeht. Die Menschen haben viel Zeit. Jeder kennt jeden, jeder kennt jemanden draußen und es ist unmöglich, da deine Straftat zu verbergen. Das funktioniert nicht.
Ja. Und genauso ist es halt auch so, dass sich rumspricht, wer da jetzt gerade als Neuankömmling reingekommen ist. Und Kuhle ist damals im Knast so ein bisschen was wie ein Star. Einer, der den Staat übers Ohr gehauen hat. Ne? Also das ist auch, glaube ich, etwas, was so ein bisschen zu seinem Mythos mit beiträgt. Und wo man auch mal sagt, hier, wer es dem Staat gezeigt hat, den finden wir da ganz gut im Knast. Allerdings muss man sagen, so richtig erfolgreich hat er das ja nun auch nicht gemacht. Und Kuhle zahlt natürlich seinen Preis für sein Verbrechen. Statt der großen Kohle und der Finca auf Mallorca bekommt er heute nach eigenen Angaben nur 180 Euro Rente im Monat. Der damals 70-Jährige muss nach seiner Knastzeit nochmal komplett von vorne anfangen, zum Beispiel mit dem Verkauf seiner Kunst. Heute ist Kuhle 83 Jahre alt. Eine Zeit lang wurde er oft als Experte für Geldfälschung in TV-Shows eingeladen, hat zahlreiche Interviews gegeben. Ein bekannter Kölner Autor hat sogar ein Buch über ihn geschrieben. 2024 verkauft Kuhle dann einige seiner Drucke des Kölner Doms und spendet einen Teil des Erlöses an den Dombauverein. Das Geldfälschen bezeichnet er heute scherzhaft als Jugendsünde.
War ja auch erst in seinen 50ern, als er das gemacht hat. 60er.
Richtig.
Ja. Also das ist interessant im Verhältnis zu fast allen anderen Verbrechen, dass besonders bei Fälschern es im Nachhinein immer etwas, dass man damit sympathisiert und dass die meisten Fälscher auch daraus aus, nämlich der Geschichte ihrer Fälschung, wiederum Geld machen. Konrad Kujau, der die Hitler-Tagebücher damals an den Stern verkauft hat, hat bis zum Ende seines Lebens, der ist relativ früh gestorben, ja auch davon noch profitiert. Also als er aus dem Gefängnis raus war, hat er das komplett vermarktet, ne? Wie doof die vom Stern waren, ihm das alles abzukaufen und so. Beltracci, genau das gleiche. Tut mir leid, dass ich nicht aussprechen konnte, aber der bekannte die Vorlage von Catch Me If You Can, der hat jahrelang danach für CIA oder FBI gearbeitet, als Berater in Sicherheitsfragen. Also eines der wenigen Verbrechen, dass du nachher, nachdem du dafür gebüßt hast, zu Geld machen kannst. Und
stimmt.
Das ist, glaube ich, bei der Fälscher und bei diesem Bereich sehr ungewöhnlich in Relation zu so ziemlich allen anderen Verbrechen, die man ja versucht, so stark wie nur möglich dann in Vergessenheit geraten zu lassen, wenn man aus dem Gefängnis rauskommt.
Ja, und auch was die Wiederholungsrate angeht, ne? Also es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass die Gewaltneigung eines Menschen mit dem Alter abnimmt. Das heißt, die Rückfallquote bei einem Gewaltverbrecher, wenn der 70 ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der nochmal gewalttätig wird oder zumindest unwahrscheinlicher. Bei Fälschern und bei Betrügern ist das was anderes. Die können meistens gar nicht ohne diesen Kick des Betrügens und des Fälschens. Auch das finde ich sehr spannend in dem Zusammenhang.
Hat er denn Reue gezeigt?
Ja, das ist eben die ganz große Frage, ne? Also die Frage nach dem bereuen Sie das, ist die, die ihm immer wieder gestellt wird. Kuhle selbst sagt, dass er mit dem Fälschen der Scheine niemandem schaden wollte. Deshalb hat er sich auch nie an das Fälschen von Euros herangetraut, weil er eben nicht wollte, so sagt er das selber, dass der Ladenbesitzer um die Ecke plötzlich ein Loch in der Kasse hat, wenn das auffliegt, also wenn rauskommt, dass es Falschgeld ist. Aber das ist eben seine eigene Aussage. In Interviews stellt Kuhle sich gerne so ein bisschen als Künstler dar, der auf die falsche Bahn geraten ist. Er ist ja heute, wie ich gerade schon gesagt habe, Mitte 80 und werkelt immer noch in seinem Atelier. Und ich habe mir ja schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt in der Recherche für diese Folge. Und das ist dann auch wohl bei ihm angekommen, dass da was geplant ist. Und er wäre sehr gerne für diese Folge interviewt worden. Aber ich habe mich dann ehrlich gesagt dagegen entschieden, das zu machen, dieses Interview mit ihm zu führen, weil ich auch gerne selbst die Kontrolle darüber behalten möchte, wie ich über einen Menschen spreche, wenn das verständlich ist, wie ich das meine. Also es fühlte sich für mich so ein bisschen so an, als wollte er Einfluss auf die Folge nehmen. Ja?
Ja, du gibst ihm halt eine gewisse Verantwortung, wenn du ihn sprechen lässt, seine Geschichte selbst zu erzählen. Natürlich ist es erster Handbericht.
Total.
Auf der anderen Seite formt es natürlich auch fernab der Tatsachen, die du berichtest, ein Bild, das eventuell das Ganze etwas zu positiv darstellt.
Genau, und das ist eben auch die große Schwierigkeit bei dem Fall. Also klar, ich habe durchaus eine gewisse Art von Bewunderung für die Kreativität, die er hat und dass es irgendwie immer geschafft hat, sich durchzuwurschteln, aber hat eben auch durchaus ein Verbrechen begangen und das muss man eben auch klar benennen. Also wenn man Jürgen Kuhl heute fragt, ob er seine Tat bereut, sagt er zum Beispiel, klar, was ich getan habe, ist böse, aber ich wette, die meisten Menschen würden Geld drucken, wenn sie könnten. Ja, also das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich denke, richtige Reue hört sich für mich schon ein bisschen anders an. Eine seiner Blüten hat Jürgen Kuhl übrigens behalten dürfen. Dieser einzelne 100-Dollar-Schein hängt auch heute noch gegenüber von seinem Schreibtisch an der Wand als Erinnerung.
Ja, also Reue fühlt sich auf jeden Fall anders an.
Das ja, ne?
Ist ja eher, das ist so ein Bild wie, also so ein bisschen so, wie man ein Urlaubsbild dahin hängt oder so von besseren Zeiten, ne? Und er hat ja auch nie behauptet, es wirklich zu bereuen. Und das Statement, was er gemacht hat, wenn man ehrlich ist, heißt so viel wie, am Ende würde jeder tun, was ich gemacht hätte, nur ich habe die besondere Fähigkeit, es zu können.
Ja.
Was genau. Stimmt. Ne? Also ich glaube, weder du noch ich hätten die Handfertigkeit und die künstlerische Fähigkeit, so etwas zu erstellen. Aber es zieht das Ding natürlich in das Fahrwasser des Profanen ein bisschen. Also ja, er hat niemandem direkt geschadet. Ja, er hat... Aber man darf dabei dann auch nicht vergessen, ich möchte jetzt hier nicht so den Advocatus Diaboli geben, er hat niemandem geschadet, weil er in anderen Bereichen, und das meine ich nicht böse, inkompetent war.
Ja.
Weil wenn er kompetent auch im Sozialen gewesen wäre, kompetent bei den, also sozial in Anführungszeichen, wenn er kompetent bei den Dingen gewesen wäre, die den Job des Geldfälschers auch wichtig machen, nämlich das Geld dann unter die Leute zu bringen,
ja,
hätte er schon sehr vielen Leuten geschadet. Und ich glaube auch, dass er das mit wenig Reue getan hätte, weil er halt aufs Geld geschielt hat. Dementsprechend eine sehr zwielichtige Gestalt oder eine sehr doppelköpfige Gestalt, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich nach der Geschichte, die du erzählt hast, keine Sympathie für ihn empfinde, weil es natürlich eine tolle Räuberpistole ist.
Total. Also ich finde, das ist ja so die Gleichzeitigkeit der Dinge. Ne? Es ist oft eben nicht schwarz und weiß im Leben so und genau das, was du sagst, finde ich auch. Ich habe auch eine gewisse Sympathie für ihn. Aber auf der anderen Seite hat er sich die Geschichte natürlich so für ihn passend auch sehr zurechtgelegt. Auch die Argumentation, ich habe ja keine Euro gefälscht, weil ich den Leuten hier nicht schaden will. Was denkt er denn, was mit den falschen Dollars passiert in den USA? Die landen ja vielleicht auch dann irgendwann in der Kasse von einem kleinen Supermarkt oder einem kleinen Tante-Emma-Laden in der Bronx und wenn das ausfliegt, dann haben die ein Loch in der Kasse. Also das ist ja einfach keine schlüssige Argumentation.
Es gibt diese schöne Szene in Leon, der Profi, übrigens einer der besten Filme aller Zeiten, die ich dem Publikum jetzt hier mal unseren Ohrenzeugen mal empfehlen möchte, in dem Mathilda, die 14-Jährige, die von Leon zur Profikillerin ausgebildet wird, einen ersten Drogendealer tötet oder zumindest anschießt mit Farbkugeln, er tötet ihn dann und dann fackelt sie auch das Drogenlabor ab und er ist völlig irritiert und fragt dann, was soll das? Das ist unser Ziel gewesen. Und dann sagt sie, ja, was glaubst du, was das Zeug hier macht? Tötet Affen und Hunde oder Esel und Hunde. Und genau so ist es. Also das Gleiche gilt jetzt auch beim Falschgeld. Das, was er da getan hätte, hätte zum Schaden von ganz, ganz vielen Menschen beigetragen. Und zwar den kleinen Ladenbesitzern, den Geschäften etc., in denen dieses Falschgeld umgesetzt wird. Und dementsprechend ist ein mangelndes Schuldbewusstsein dafür definitiv nicht angebracht. Aber trotzdem bleibt es eine Tat, also auf jeden Fall ein Verbrechen, das weniger negativen Nachgeschmack behält als viele andere Dinge, die du hier schon besprochen hast bei Verbrechen von nebenan.
Absolut. Und ich finde es toll, zwischendurch auch mal Ausflüge zu machen in diese Art von Verbrechen, weil mein Podcast heißt ja Verbrechen von nebenan und das deckt eben alle Arten von Verbrechen ab, so auch sowas. Und das zwischendurch finde ich das mal ganz schön, nicht so was Blutiges zu haben. Ich brauche das auch manchmal für meinen Seelenfrieden, so eine kleine Fälschergeschichte.
Das trifft sich ja übrigens gut, weil dann kann ich dir natürlich einen neuen Podcast empfehlen, den ich mit meiner Freundin Sandra Sprücken mache. Bei Friends in Crime geht es nämlich darum, dass wir auch über eher humorige und, sagen wir mal, etwas augenzwinkernde Fälle der Geschichte sprechen. Natürlich haben wir auch mal Mord dabei, aber da wir beides Comedians sind, haben wir in dem neuen Podcast, den wir jetzt zusammen machen bei Friends in Crime, darauf geachtet, dass es grundsätzlich oft Fälle sind. Zum Beispiel der erste Fall, den wir behandeln, ist der Fall von Karl von Kosel, einem Auswanderer, der über 10 Jahre lang mit der Leiche seiner vermutlich Geliebten zusammengelebt hat und alles getan hat, damit seine Umfeld nicht merkt, dass er mit einer Toten zusammenwohnt. Und ein anderer Fall, den wir in der, glaube ich, 3. Folge behandeln, geht über den größten Bigamisten der Geschichte. Also jemanden, der über 100 Ehen parallel geführt hat, ohne dass die jeweiligen Partnerinnen davon wussten. Dementsprechend,
wie geht das denn logistisch?
Wenn man die Geschichte, ich kann es dir nicht sagen, es ist ein Genie gewesen, dieser Mann, der hat ein so unfassbares, also ein negatives Genie, ein so unfassbares Lügengebäude aufgebaut. Und das sind die Fälle, mit denen wir uns jetzt am Anfang auseinandersetzen. Und ich glaube, das, was wir da geschaffen haben, wird ganz lustig sein, auch für das Publikum, das deinen Inhalten zugetan ist.
Das hast du jetzt sehr schön formuliert und der Kreis schließt sich am Ende. Es ist eine inhaltliche Klammer. Wie hätte man es schöner machen können? Ladet ihr auch manchmal Gäste ein in eurem Podcast?
Oh ja, ich habe da schon einen Gast im Kopf, den ich mir für eine der ersten Folgen vorstellen könnte. Ich denke, Jürgen Kuhl freut sich.
Okay.
Nein, natürlich wäre es uns eine große Ehre, wenn wir den größten deutschen True Crime Podcast jemals bei uns als kurzen Wortbeitrag begrüßen dürften. Du musst dir natürlich nicht Zeit für eine ganze Folge nehmen, aber natürlich bist du immer herzlich eingeladen.
Wie schön. Dann hören wir uns vielleicht das nächste Mal bei Friends in Crime. Und ich sage vielen Dank, Basti, dass du bei mir warst, dass wir diesmal nicht über Geister in der Zahnarztpraxis gesprochen haben, sondern über einen Fälscher im Industriegebiet in Pulheim. Aber ehrlich gesagt, mit dir macht über jeden Fall zu sprechen Spaß.
Ach, Philipp, du Maus. Vielen Dank und vielen Dank an die lieben Ohrenzeugen, die uns zugehört haben. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.